Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 69. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Diese Episode ist ein Nachruf. Bei meiner Tirolreise Anfang Mai 2012 hatte ich das Glück, den monatlichen Stammtisch des Netzwerks Urkorn Tirol besuchen zu können, in dem alte samenfeste Gemüsesorten für den privaten Verbrauch vermehrt und im Freundeskreis weitergegeben werden. Ich bin froh und dankbar, dass ich bei dieser Gelegenheit Dr. Dieter Oswald kennenlernen durfte und einem Impuls gefolgt bin, ihn um ein Interview zu bitten. Dr. Oswald, der ursprünglich Gärtner gelernt und später nach einem Studium über Pflanzenzucht promoviert hatte, hat mir freundlicherweise erzählt, worum es genau bei Urkorn geht und mir dabei auch geholfen, einige Vorurteile, die ich hatte, zu korrigieren. So habe ich beispielsweise gelernt, dass F1-Hybride nicht automatisch Teufelswerk sind, sondern im passenden Zusammenhang durchaus ihre Berechtigung haben. Letzte Woche erreichte mich nun die Nachricht, dass Dr. Oswald Ende Mai überraschend verstorben ist. Und so ist unserem Gespräch auf einmal die Rolle zugefallen, uns Nachfolgende zum letzten Mal an seinem großen Wissen teilhaben zu lassen. Ich habe Dr. Oswald nur dieses eine Mal für ein paar Stunden getroffen, aber ich habe sehr schnell verstanden, welche enorme Bedeutung er für das Netzwerk hatte und welche große Lücke sein Tod hinterlässt. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen Dieter Oswald ein ehrendes Gedenken bewahren werden und diesen schließe ich mich an.
Also mein Name ist Dr. Dieter Oswald. Ich bin eigentlich gelernter Gärtner und habe die Höhere Bundeslernstatt für Gartenbau absolviert und dann in Bodenkultur Landwirtschaft studiert und meinen Doktor auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung gemacht. Ich habe diesen Beruf aber nie ausgeübt, außer bei Mikroorganismen in der Industrie. Und jetzt bin ich in Pension und kann mich ganz mit meinem Lieblingsthema, den Pflanzen und der Pflanzenzüchtung, widmen. Und wie ich so in Pension gegangen bin, hatte ich das Glück, auf die Permakultur zu stoßen. Habe da einen Permakulturkurs gemacht und dabei ist mir völlig klar geworden, dass ein zentraler Punkt, um autark zu sein und auch in Zukunft gut leben zu können, die Sicherstellung von eigenem Saatgut ist, beziehungsweise der Zugang zu eigenem Saatgut.
Ja.
Und da hat es sich ergeben, dass gerade in Tirol eine Initiative gegründet worden, eben mit dem Ziel, genau das zu erreichen, in Zusammenarbeit mit Achenoa in Schiltern. Und das ist nun 11 Jahre aus, da bin ich dazugestoßen und seitdem bin ich dabei und versuche, mein Wissen und Können einzubringen. Und von den ersten zarten Anfängern, wo mir eine gute Handvoll interessierter war, sind wir inzwischen mehrere hundert geworden und wir treffen uns monatlich einmal und sind dann je nachdem manches Mal weniger, manches mehr, zwischen 10 und 50 Leute, sind wir dann das, was wir uns jedes Mal treffen.
Ja, und das ist Urkorn.
Wir nennen uns Stammtisch Urkorn Tirol, wir sind kein Verein, ganz bewusst kein Verein, weil wir doch alle die Erfahrung gemacht haben beim Verein, da zahlen die einen und putzen sich ab und die anderen sollten arbeiten, der Vorstand.
Ja.
Genau das wollen wir nicht, wir wollen, dass alle mitarbeiten, jeder hat gleiches Recht und wenn ich mich in den Vordergrund spiele, dann deshalb, weil ich eben gewisse Kenntnisse habe, die anderen nicht haben.
Ja, klar. Wie läuft das jetzt praktisch ab? Also was genau macht das Netzwerk?
Wir versuchen, unsere Mitglieder oder unsere Teilnehmer dazu zu bewegen, dass sie alte Sorten, samenfeste Sorten, wie man sagt, selber vermehren, Saatgut für den internen Gebrauch herstellen und im Freundeskreis weitergeben. Dazu haben wir die Basis von der Achenoa in Schiltern, die zum Beispiel jetzt ein Programm laufen hat, 6x100, wo sie 100 ausgewählte Pflanzen, Arten und Sorten, die irgendwie typisch für unser Gebiet sind, selektioniert hat oder ausgesucht hat, die dann an jeweils 6 Erhalter versucht werden weiterzugeben, die sie lebend erhalten. Mhm. Weil im Unterschied zu einer Konservierung streben wir an, dass solche Sorten wirklich in den normalen Tagesgebrauch übergehen. Das heißt also, nützlich verwendet werden, weil ja, es geht ja nicht nur Sorten verloren, es geht auch das ganze Wissen um diese Sorten, über die Verwendung dieser Sorten, sehr oft verloren. Mhm. Und wir haben schon sehr, sehr viele Sorten verloren. Mhm. Mehr wahrscheinlich, als wir derzeit haben, sind verloren inzwischen. Mhm. Mhm. Natürlich tun wir dann nicht nur alte Sorten sozusagen betreuen in diesem Sinn, wie ich es jetzt geschildert habe, sondern versuchen auch, was Neues gibt, wo interessante Dinge sind, die wir noch nicht kennen. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Mhm. Und ich selber komme auch auf der Richtung vom Naturschutz. Für mich selber interessieren dann Wildpflanzen genauso,
ja,
beziehungsweise ihre Verwendbarkeit im Garten, mhm, sowohl als Zierpflanzen als auch zur Nutzung. Das kommt dann dazu und ein anderer von uns, der Andreas, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, interessiert sich ganz besonders für landwirtschaftliche Techniken, alte, mhm, und das alles führen wir zusammen. Ja, dann gibt es Mitglieder, die sich besonders interessieren für die Verwertung, auf eine Art, die nachhaltig ist, also die zum Beispiel auskommt ohne ständige Gefrierung oder so. Also Erhaltung auf einfache Methode, mhm, die auch dann funktionieren würde, wenn einmal der Strom ausfällt.
Ja.
Weil wir das ganz für wichtig auch halten.
Mhm.
Mhm. Jetzt ist dann noch eine Frage natürlich, warum tun wir das? Warum alte Sorten? Es gibt ja so viele neue Sorten.
Mhm.
Nun, einer der Gründe ist sicher der, dass die Züchtung von neuen Sorten eine andere Zielrichtung hat als wir, als Hobbygärtner und als Gärtner für den eigenen Bedarf.
Mhm.
Die haben das Interesse in erster Linie, dass die Industrie und der Handel günstig beliefert wird, zum Beispiel eine maximale Einheitlichkeit der Ware. Mhm. Ja, weil sie auf einmal geerntet werden muss, in großer Menge angeboten wird. Genau das ist im Hausgarten ja nicht von Interesse. Da sind wir ja interessiert dran, dass er Salat nicht in einem Tag alle das ganze Beet abgeerntet werden muss, mhm, sondern dass ein Salatkopf nach den anderen geerntet werden, ja, kann. Und das tun eben die alten Sorten mehr, weil eine gewisse Ungleichheit drinnen ist, im Gegensatz zu den heute meist benötigten F1-Hybriden oder Heterosis-Sorten, die zweifellos ihre Berechtigung für die Industrie haben, auch für den Hausgarten eher nicht so geeignet erscheinen. Eben aus dem Grund, weil sie innerhalb dieser Sorte völlig einheitlich sind.
Mhm.
Ja, dann etwas darf man auch nicht vergessen, es ist nicht nur reiner Nutzen und reines nüchternes Denken, sondern es ist auch schon viel Freude dahinter.
Mhm. Ja.
Macht einfach Spaß und wenn man mit Pflanzen gern zu tun hat, dann macht es Spaß. Das kommt natürlich als wesentlicher Punkt dazu. Und dass man diese schon immer im Hintergrund hat, diese gewisse Bedrohung, die darin besteht, dass die Sorten, die man unbedingt braucht, einmal nicht zur Verfügung stehen. Immerhin sind es heute ganz wenige Monsterkonzerne, die den Markt beherrschen,
mhm,
hat sich in der letzten Zeit möglicherweise ein bisschen was geändert in der Richtung, dass es einige kleinere biologisch arbeitende Betriebe gibt, die sich da als Marktnischen etabliert haben, die erfreulicherweise wieder auch teilweise sehr schöne alte Sorten auf den Markt bringen. Und ein bisschen ein Umdenken hat schon in den letzten 11 Jahren, die wir das haben, wirklich stattgefunden,
mhm,
muss man eindeutig feststellen.
Ja.
Und zwar in die richtige Richtung auch,
mhm,
die wir für richtig halten.
Wie sehen Sie die? Sie sind ja jetzt schon seit ein paar Jahren bei Urkorn dabei. Sehen Sie da eine Entwicklung? Ist das die gleiche Mitgliederzahl? Wird es mehr? Wird es weniger?
Nein, es wird drastisch mehr.
Drastisch.
Wobei wir ja keine Mitglieder in dem Sinne haben, dass sie irgendwie eingeschrieben
Teilnehmer,
sind.
Oder?
Sondern einfach Teilnehmer.
Ja.
Und wir haben natürlich einen Verteiler, wo uns die Leute bitten, du informier uns mal schlichtwegs über das, was ihr macht und wann ihr euch trefft. Und das als Maßstab, da sind wir auf das Hundertfache, von einer Handvoll sind wir jetzt doch mehrere hundert, die da dabei sind.
Was machen Sie außer diesen Monatstreffen?
Die Monatstreffen sind eigentlich das Einzige, wo wir uns regelmäßig zusammentreffen. Aber sonst gibt es eine Menge Aktivitäten, zum Beispiel gemeinsam ein Acker bestellen mit anderen.
Mhm.
Und das ist natürlich die Initiative Einzelner. Die macht man nicht als Urkorn, sondern der Einzelne hat diese oder jene Aktivität.
Ja.
Und wir treffen uns auch so als Freunde dann.
Ja.
Es bildet sich automatisch ein Kreis Gleichgesinnter oder interessensähnlicher Menschen, die sich dann einfach zusammenbringen. Wir tun im Sommer zum Beispiel, sitzen wir nicht hier beisammen und theoretisieren, sondern gehen wir jeweils in einen Garten oder in irgendeine Anlage und schauen uns die an. Und wird vor Ort also besprochen, was es gibt. Und es ist dann auch immer ein sehr nettes gesellschaftliches Ereignis, wo jeder bringt ein bisschen was mit zum Essen, zum Trinken.
Ja.
Dann sitzt man beieinander, wird vielleicht gesungen sogar und Gitarre gespielt. Also das ist also sehr, das bringt das, was, ich komme ja in dem Sinn auch von der Permakultur.
Ja.
Und Permakultur möchte ja eben über einfache Dinge die Lebensqualität erhöhen.
Genau.
Um dadurch automatisch den Frust, den es bringt, immer mehr Geld verdienen zu müssen, und nur dadurch sich beweisen zu können, vom Menschen nimmt.
Genau.
Und das probieren wir heute zu leben, nach Möglichkeit.
Sehr schön. Treten Sie als Urkorn auch irgendwie nach außen auf? Also machen Sie Öffentlichkeitsarbeit?
Also bis jetzt haben wir noch nicht sehr viel gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar Homepage und wir haben den 10 Jahre Urkorn relativ groß gefeiert. Wir wurden mehrmals in der Presse genannt und zitiert, aber sonst haben wir uns eigentlich eher zurückgehalten.
Das heißt, dieses enorme Wachstum, was Sie beschrieben haben, das geht dann über persönliche Kontakte?
Das geht über persönliche Kontakte und wir merken das immer wieder, wie viel Interesse in der Bevölkerung herrscht.
Ja.
Und wenn immer alle da wären, die Interesse haben, dann müssten wir einen großen Saal mieten, was wir nicht können.
Ja.
Und auch gar nicht wollen.
Sie finanzieren sich über Spenden intern. Also ich habe gesehen, da geht so eine Spendendose
um. Ja. Wir haben praktisch keine Auslagen, außer die, die wir hier und da, wenn wir mal einen Referenten uns einladen und den wollen wir das Fahrgeld zahlen.
Ja.
Das geht über Spenden und was an Spenden darüber hinaus ist, das überweisen wir Spende an Achenoa, weil die brauchen es dringend.
Ja.
Das sehen wir doch als die wichtigsten und schlagkräftigsten Vertreter und Verfechter, weil schließlich geht es heute nicht nur intern, dass man es macht, sondern es geht auch um Vertretung gegenüber doch sehr starken Lobbys, die das Gegenteil wollen.
Ja, klar. Wie groß ist denn so Ihr Einzugsgebiet?
Das Einzugsgebiet ist mal das ganze Unterinntal, ganz sicher, ein Stückchen ins Oberinntal noch hinauf. Und wir haben auch Einzelne, die aus Bayern kommen.
Mhm.
Also es ist ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Und wir versuchen, das Fahren zum Versammlungsort dadurch zu minimieren, dass wir Fahrgemeinschaften bilden.
Mhm.
Das haben wir von Anfang an uns so eingewohnt.
So, aus den Erfahrungen, die Sie jetzt bisher hier mit der Organisation haben, wenn jetzt jemand draußen zuhört, der die Idee auch unterstützenswert findet und gerne in seiner eigenen Region sowas starten würde, was können Sie dem so an Ideen oder Tipps mit auf den Weg geben?
Ja, man muss einfach mal anfangen und probieren. Es ist natürlich, ich stehe nach wie vor dazu, dass eine Vereinsstruktur nicht geeignet ist, weil eben die sehr viele Menschen es einfach nicht gewohnt sind, wenn da ein Vorstand da ist, auch noch überhaupt mitzudenken. Die glauben, aber das ist mit den Zahlen dann getan und die Sache ist erledigt.
Ja.
Das passiert, glaube ich, bei Vereinen sehr häufig und das muss man mal vermeiden. Und dann natürlich, es ist schon notwendig, dass einzelne Persönlichkeiten gibt, die irgendwo was haben, wo, wo die anderen was davon haben, sagen wir mal so. Wir haben, wie gesagt, Erfahrungen, Wissen und so was. Ja. Ich habe ja zum Beispiel 30 Jahre da in der Industrie Sitzungen geleitet.
Mhm.
Und das hat sich meiner Ansicht nach auch ganz wichtig erwiesen, dass man so eine Sitzung nicht einfach so dahin klackeln lässt, sondern dass man darauf achtet, eine gewisse leichte Struktur zu geben und die dann einzuhalten. Das heißt, wenn es um die Sache geht, dann sollen die Interessierten zuhorchen. Und wenn es nicht interessiert, dann sollen sie gehen und sollen das nachher sagen, was sie zu sagen hat. Oder wenn einer was zu sagen hat, dann soll er es so sagen, dass es alle hören.
Mhm.
Und die Antwort, die irgendwer gibt, soll er auch so geben, dass es alle hören. Also, dass man vom Wir wieder dazu kommt, eine echte Teamarbeit zu machen, die effizient ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Weil es ist interessant, ich bin natürlich ein alter Haus in dem Sinn, aber ich lerne jedes Mal auch wieder von irgendeinem was dazu.
Ja.
Es gibt es überhaupt nicht, dass man sich einmal nicht trifft, dass man sich einmal trifft, ohne dass man etwas lernt. Das, das ist noch nie vorgekommen.
Nochmal zu dem Saatgut selber zurück. Wenn jetzt jemand einfach im Supermarkt sich irgendeine Tüte Möhren kauft oder Salat oder irgendwas, welche Nachteile kauft er sich denn damit ein?
Ja, er weiß nicht, was er kauft im Prinzip. Er kauft das, was auf der Tüte steht und hat sonst keine Ahnung. Sehr oft werden heute diese Saatguten in Ländern herangezogen, die klimatisch, und da geht es vor allem wohl um die Tageslänge, nicht mit der bei uns übereinstimmen. Sehr viele Pflanzen verdanken ihre Eigenschaften, wie sie bei uns sind, bestimmten Anlagen auf bestimmte Tageslänge zu reagieren. Und das ist halt ein Riesenunterschied, ob ich in Südafrika bin oder am Nordkap mit der Tageslänge. Und das muss berücksichtigt werden. Das heißt also, jede Saatgut, das hier gezogen wird, hat gewisse Vorteile gegenüber anderen.
Was heißt das beim praktischen Gärtnern? Ich kaufe mir im Supermarkt eine Tüte Salat und sähe die im Garten aus. Was passiert dann? Oder was passiert nicht?
Ja, es kann sehr leicht passieren, dass sie zu früh schoßt, was man verhindern muss. Zum Beispiel gerade bei Salat passiert das öfter. Salat ist in der Keimung recht empfindlich auf zu hohe Temperaturen. Und da gibt es also alle möglichen Dinge, die passieren können, die man oft gar nicht abschätzen kann. Was ich vielleicht nicht erwähnt habe, ist natürlich auch, jede Züchtung auf ein Zuchtziel, das die Industrie und den Verkauf zum Ziel hat. Also das ist in erster Linie Haltbarkeit, Gleichmäßigkeit, Ausschauen. Vernachlässigt sehr leicht die Qualität. Und da kauft man dann Dinge, die sehr außen huisern und innen pfui. Und ich meine, wir haben ja das Problem und diese Erscheinung bei den Erdbeeren ja viele Jahrzehnte gehabt. Das wunderschöne Erdbeeren, die noch nichts geschmeckt haben, nach Stroh.
Ja.
Inzwischen lernt natürlich auch die professionellen Züchter da ein bisschen dazu und jetzt probiert man das eine mit dem anderen zu kombinieren. Aber an die alten, guten, geschmacklich hochwertigen Sorten kommt man noch lange nicht heran, obwohl die eben andere Nachteile haben, die für den Verkauf sie ungeeignet machen.
Ja. Genau, aber Ihre Zielgruppe sind ja gerade die Leute, die selber essen wollen, was sie anbauen.
Genau, das ist. Ja. Und da ist immer ein anderes Ding gefragt, da ist Qualität gefragt. Und im Gegenteil zum industriellen Anbau auch eine gewisse Streuung. Ich brauche nicht den Salat, ein Feld oder ein Beet an einen Tag zu ernten. Er sollte über viele Tage lang zu ernten sein. Und das gilt eben bei alten Sorten, ist das sehr viel häufiger ausgeprägt als bei neueren. Mhm. Und besonders drastisch ist das natürlich bei F1. Mhm. Wobei ich auch schon sagen muss...
Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, F1 ist ja nichts anderes als ein Kreuzungsprodukt und dadurch nicht unbedingt was Schlechtes. Und eines muss man der Sache lassen. Es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, durch konventionelle Züchtung alle die Eigenschaften, die guten, die ein F1 hat, auch zu erreichen. Warum? Weil der genetisch uneinheitliche Zustand, also der Zustand, dass es nicht reinerbig ist, von vornherein gewisse Vorteile hat. Mhm. Ich sage das immer so, wenn auf dem Bau zwei Firmen beschäftigt sind und jede stellt von ihrer eigenen Crew einen ab, der das im Prinzip das Gleiche kann. Mhm. Zum Beispiel der eine setzt Fenster ein von der einen Crew und der andere von der anderen Crew. Mhm. Und der eine macht es sehr gut bei Temperaturen um 20 Grad, wo der andere völlig versagt, der braucht 30 Grad. Mhm. Dann habe ich jetzt, wenn ich beide im Team habe und jeder wird allein fertig, dann habe ich jetzt die Eigenschaft, dass der bei 20 kann und bei 30 der andere. Und das funktioniert. Ja. Und das kann ich durch eine konventionelle Züchtung nicht erreichen. Mhm. Also F1-Hybriden haben Vorteile. Aber man muss sich die Nachteile vor Augen halten und gegeneinander abwiegen.
Mhm. Und die Nachteile sind in erster Linie?
Ja, eines ist natürlich der, dass es, wenn du es selber nachbaust, aufspalten, in ein wildes Gemisch und du weißt nicht, was es wird. Mhm. Es stimmt auch nicht, was ich immer gesagt habe, man kann sie nicht nachbauen. Es stimmt nicht. Natürlich kann man sie nachbauen, aber es wird irgendwas drauf, was man nicht weiß, was draus wird. Mhm. Und man könnte durch Selektion durchaus wieder zu vernünftigen Dingen kommen. Aber es ist nicht das, was man sich erwarten kann.
Heißt also, man muss dieses Saatgut immer nachkaufen und wird nicht unabhängig von der Saatgutindustrie.
Genau das ist das entscheidende Punkt. Und es ist auch klar, das ist sehr viel Arbeit, so F1-Saatgut. Es muss mehr kosten, es geht gar nicht anders. Ja. Gell? Mhm. Und das muss man auch ins Kalkül ziehen.
Ja. Mhm. Okay. Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Sie unbedingt loswerden möchten?
Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen sich dazu entschließen können, ein bisschen tiefer da in die Natur der Pflanzen einzudringen und zu versuchen, zumindest die eine oder andere Sorte für sich und ihre Freunde weiter anzubauen, wobei es eben in erster Linie nicht um Hochzugsarten, das muss man ja ganz klar sagen, die sind ja ausgeschlossen. Da gibt es einen Saatgutschutz, den ich für richtig und notwendig halte, das muss ich auch sagen.
Ja.
Aber alte Sorten sind eben von diesem längst ausgenommen, die sollen nicht verschwinden.
Genau.
Und das sollte schon aus eigenem Interesse, schon aus wissenschaftlichem Interesse, aus im Prinzip ist einfach alles, was Vielfalt bedeutet, gut.
Ja.
Und wer das einmal kapiert hat, der mit dem braucht man gar nicht über das Thema weiter diskutieren. Der weiß, dass das so ist.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.elektroautos.de.